Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code FITNESS. Ka'Chava.com, code FITNESS.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo ihr Lieben, guckt mal bitte gerade auf den Tacho. Das Timing könnte nicht besser sein. Es ist der erste Tag im neuen Jahr und der beginnt für euch direkt mit einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ja, haben wir das wieder eingerichtet. Wahnsinn.
Fantastisch. Und wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr, insbesondere ein gesundes neues Jahr. Und wir hoffen, ihr seid genauso gut ins neue Jahr gekommen wie Tanina und ich.
Ja, das wünschen wir euch auf jeden Fall. Vielleicht sitzt hier noch der ein oder andere gerade mit einem dicken Kopf. Dann hört uns gerne mit einem Ohr zu. So, und ich überlege gerade ehrlich gesagt, wie befremdlich das wohl sein muss, wenn man diese Podcast-Folge jetzt erst zum ersten Mal im Juli hört. Dann auch ein bisschen seltsam, ne? Frohes Neues! Euch am Strand.
Ja, vielleicht beginnt im Juli das neue chinesische Jahr.
Das kann sein.
Oder das neue thailändische Jahr. Dann wird's wieder passen.
Dann passt es wieder.
Und ja, im neuen Jahr, egal wann ihr diese Folge hört, passiert einiges Neues. Wir haben euch ja schon erzählt, dass wir die RTL Plus Familie verlassen haben. Mhm. Das ändert für euch aber erstmal gar nichts. Ihr findet uns nach wie vor auf der Plattform, auf der ihr uns am allerliebsten hört.
Ja, aber selbst bei einem wirklich sehr gut organisierten Umzug, den wir jetzt hinter uns haben, da kann mal was verloren gehen. Also wenn ihr uns irgendwo vermissen solltet, nicht finden solltet, dann gebt uns eben kurz Bescheid auf Instagram oder schreibt uns eine Mail an info@tatort-krankenhaus.de, dann fixen wir das ganz schnell. Und ja, dann werden wir in diesem Jahr vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas anders klingen.
Wir zwar jetzt nicht, aber in den Folgen kann etwas mehr Werbung auftauchen. Wir wissen, das kann mitunter ein bisschen nervig sein. Zum einen wollen wir das aber moderat halten und auf der anderen Seite hat sich unser Team vergrößert.
Ja.
Das macht so einen tollen Job und das kann nicht ehrenamtlich ihr Herzblut in den Podcast geben.
Ja. An guten alten Traditionen soll sich natürlich nichts ändern und deshalb haben wir natürlich auch heute wieder eine Hörermail mitgebracht.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code FITNESS. Ka'Chava.com, code FITNESS.
Wer schreibt denn?
Genau, und das ist Clemens und der ist praktizierender Arzt für innere Medizin und der hat uns folgende Zeilen zukommen lassen.
Also erstmal schreibt er, er findet unseren Podcast sehr spannend und es ist auch sehr lehrreich für ihn und gleichzeitig sehr unterhaltsam und das Zuhören macht ihm Freude. Ja, das macht uns wieder Freude. Er schreibt, meine Fragen beziehen sich auf den berühmt-berüchtigten Aufklärungsfehler. Ja, der taucht natürlich regelmäßig bei uns im Podcast auf. Hier möchte ich gerne zwei Aspekte besprechen. So, Nummer 1. Wirksamkeit einer Aufklärung. Eine wirksame Aufklärung muss meines Wissens nach mündlich erfolgen und sollte zur eigenen Absicherung schriftlich dokumentiert werden. Sie muss natürlich auch umfassend sein. Wir benutzen immer Vordrucke für Aufklärungen, die die Aufklärung standardisieren und rechtssicher machen sollen. Eigentlich sollte es doch in rechtlicher Hinsicht ausreichend sein, wenn ich mit dem Patienten etwas bespreche und dann einen Aktenvermerk mache, dass der Patient umfassend aufgeklärt wurde. In meiner Abteilung wird oft gesagt, dass eine Aufklärung ungültig sei, wenn wir nicht in der Aufklärung gemalt haben. Also wenn die da, Ärzte zeichnen das ja auf teilweise, wenn da nicht schon Bilder vorgegeben sind in dem Aufklärungsbogen, an welcher Stelle da wie wo was passieren soll. Das meint er mit Sicherheit mit gemalt. Und am Ende nicht noch einmal handschriftlich alle möglichen Komplikationen aufgeschrieben haben. Peter fragt er, wie ist da deine Einschätzung?
Ja, Aufklärung ist ein spannendes Thema, über das wir hier schon häufiger gesprochen haben, aber nochmal in aller Kürze das Wesentliche. Er hat insoweit recht, der liebe Clemens, dass die Aufklärung mündlich erfolgen muss. Es reicht nicht aus, was immer noch viele denken, ich weiß nicht, das hält sich schon seit Jahren, Jahrzehnten so, dass wenn man das Aufklärungsformular unterschreibt, dass es damit dann alles sein Bewenden haben kann. Nein, das ist nur ein Indiz für eine Aufklärung. Die muss mündlich erfolgen. Das ist ganz wichtig. Und dieses Aufklärungsformular dient nur als Indiz dafür, dass eine Aufklärung stattgefunden hat. Und das ist das Entscheidende. Ja, es ist oftmals so vor Gericht, dass geschaut wird, wenn der Bogen so relativ nackt ist, also nur die Unterschriften enthält, dass dann so der Eindruck entstehen kann, die Ärzte haben sich nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Darum ist es schon zutreffend, dass wenn da gemalt worden ist, ich verwende mal seine Begrifflichkeit, oder die noch handschriftlich was hinzugefügt worden ist, dann vermittelt das eher den Eindruck, dass man sich da umfassend Mühe gegeben hat und die Aufklärung auch ausführlich genug gewesen ist. Und darum machen das viele Ärzte, aber nicht nur, um dem Juristischen dann zu genügen, sondern wirklich, um die Patienten umfassend aufzuklären und ihnen deutlich zu machen, was alles passieren kann, wie vielleicht die Operationsmethode ist oder was auch immer. Also das hat nicht nur eine juristische Bewandtnis, soll nämlich in erster Linie dazu dienen, dass der Patient wirklich aufgeklärt wird und nicht, damit man sich juristisch absichert.
Also nochmal ganz klar für Clemens, wenn er einen Aufklärungsbogen hat, wo nicht gemalt wurde, wo keine handschriftlichen Ergänzungen sind, sondern der Patient hat einfach nur diesen nackten Bogen quasi unterschrieben, ist er dann ungültig oder nicht?
Nein, der ist nicht ungültig, aber aus Arztsicht ist es besser, wenn das alles noch ein bisschen ergänzt wird. Das führt eher dazu, dass angenommen wird, der Patient ist ordentlich aufgeklärt worden. Also ich als Arzt würde immer umfassend aufklären und das dann auch niederschreiben und handschriftlich und auch diese Zeichnungen schon immer machen.
Also können wir Clemens sagen, grundsätzlich geht er eine Mehr in seiner Abteilung um. Also es ist dann nicht ungültig, wenn diese Informationen fehlen. Haben wir das geklärt? Er hat noch einen zweiten Punkt. Wie es sich denn mit der Aufklärung von Patienten verhält, die nicht einwilligungsfähig sind? Worauf kommt es da?
Ja, das ist auch eine Frage, die man nicht in wenigen Minuten beantworten kann. Er fragte dann noch ergänzend, wie ist das mit der Geschäftsfähigkeit im Unterschied zur Einwilligungsfähigkeit? Was ist vielleicht mit Kindern? Was ist bei schwerwiegenden Operationen bei Kindern beide Elternteile oder nur ein Elternteil? Oder wann kann man Kinder alleine aufklären? Müssen dann die Eltern dabei sein? Und so weiter und so fort. Da gibt es unheimlich viele Fragestellungen.
Ja, zum Beispiel auch, liegt das in der Hand des Arztes zu klären, wer das jetzt eigentlich unterschreiben darf?
Zum Teil auch, ja, genau. Und da machen wir mal eine Sonderfolge oder mal eine separate Hörermail, weil er hat noch eine dritte Frage gestellt, die man vielleicht jetzt ein Stück weit schneller in der gebotenen Kürze beantworten kann.
Ja, da fragt er nämlich, wenn eine Aufklärung mündlich erfolgt zwischen Arzt und Patient, dann schreibt er, dann ist das ja auch eine Sache zwischen dem Arzt und dem Patienten. Im Zweifel steht dann aber doch Aussage gegen Aussage. Der Patient sagt, er soll jetzt nicht aufgeklärt worden sein. Der Arzt sagt, ja doch, ich habe aber aufgeklärt. Wie ist das dann zu bewerten, fragt Clemens.
Ja, also was die Risikoaufklärung anbelangt, ist es so, dass der Arzt beweisen muss, dass er aufgeklärt hat. Also da liegt die Beweislast nicht wie in anderen Bereichen beim Patienten, sondern beim Arzt. Dann hilft natürlich der Aufklärungsbogen. Wir hatten ganz am Anfang die Fragestellung, was ist denn, wenn der gar nicht vorliegt? Das schadet auch nicht. Also es ist ja nur ein Indiz. Also der ist nicht Voraussetzung dafür, dass man von einer ordnungsgemäßen Aufklärung ausgehen kann. Der Arzt muss nur nachweisen, dass er aufgeklärt hat. Vielleicht war dann irgendein Kollege mit im Raum oder medizinisches Personal sonstiger Art. Also ist alles möglich, dass die dann das bezeugen. Dann braucht man auch kein Aufklärungsformular. Also der Arzt muss das belegen, dass er ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Da liegt die Beweislast bei ihm.
Clemens, ich bin mir zu 100% sicher, dass all deine Fragen damit beantwortet sind, weil selbst ich habe das verstanden. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Ärztinnen und Ärzte und Mediziner hier anwesend, sondern ich denke diese Fragen gerade auch nochmal so eine kleine Sekunde für Patienten durch. Auch für Patienten ist es gut, wenn jemand mit dabei ist bei einem Aufklärungsgespräch, und ein Patient kann doch auch eine Kopie von diesem Aufklärungsbogen, sollte er doch auch bekommen.
Ja, sogar gesetzlich verbrieft, dass der auszuhändigen ist.
Also Transparenz bei der Aufklärung, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich denke, wir haben es jetzt auch für beide Seiten beleuchtet. Jetzt könnten wir uns doch auch mal unserem aktuellen Fall für heute zuwenden.
Das machen wir, und wir beantworten auch die Frage, was hat der ADAC mit unserem heutigen Fall zu tun? Das und alles andere erfahrt ihr jetzt von Tanina.
Wir steigen ein in unseren Fall. Es ist Ende April 2019. Luca ist 60 Jahre alt, verbringt gemeinsam mit seiner Frau Carolina einen Urlaub in Kroatien. Eigentlich sollte es eine kleine und sehr wichtige Auszeit vom Alltag sein. Ein paar sonnige Tage am Meer, Spaziergänge durch die Stadt, vielleicht ein bisschen Sport. Doch schon in den ersten Tagen dieses Urlaubs spürt Luca ein Unwohlsein, das so über die üblichen Reisebeschwerden hinausgeht. Luca wirkt schwächer als sonst, er muss sehr viel husten, und was sich erst als Sonnenbrand tarnt, ist leichtes Fieber. Jetzt muss man wissen, Peter, Luca ist nicht ganz gesund, er hat Vorerkrankungen.
Ja, das ist gar nicht so selten, wenn man 60 Jahre alt ist. Er hat leider auch gravierende Vorerkrankungen. Bei Luca ist vor anderthalb Jahren ein Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs, diagnostiziert worden. Er hat eine Operation und Bestrahlung hinter sich. Derzeit ist die Krankheit aber unter Kontrolle. Aber dennoch ist sein Immunsystem dadurch natürlich geschwächt. Er ist anfälliger für Infektionen.
Ja, die Lunge ist definitiv die Schwachstelle bei Luca, denn er hat ja auch noch COPD.
Ja, COPD kommt leider auch noch dazu. COPD ist eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Obstruktiv bedeutet, dass die Atemwege verengt sind. Also bei Luca kann die Luft nicht so einfach in die Lungen hinein und wieder hinausströmen. Und schon eine leichte Infektion kann deshalb seine Atmung massiv belasten.
Ja, trotz dieser Vorgeschichte oder eigentlich schon Vorgeschichten hat Luca den Alltag in den vergangenen Monaten sehr gut gemeistert. Er konnte kurze Spaziergänge machen, ein bisschen Tischtennis sogar spielen. Also leichte körperliche Aktivitäten waren für ihn möglich. Und mit seinem Inhalationsspray konnte er die COPD auch in Schach halten. Und er fühlte sich definitiv auch fit genug für den dreiwöchigen Kroatienurlaub, in dem es ihm jetzt aber immer schlechter geht. Nach einer Woche kann sich Carolina den Zustand ihres Mannes gar nicht länger mit ansehen. Auch wenn Luca sie immer wieder beruhigt, es ist jetzt Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Beide sprechen Kroatisch, was die Kommunikation in der Klinik schon deutlich erleichtert. Die Ärzte dort stellen bei Luca Fieber fest und einen erhöhten CRP-Wert. Auch den haben wir ja schon oft besprochen, also erste Anzeichen für eine Infektion. Carolina beobachtet, wie ihr Mann immer wieder verwirrt wirkt, wie seine Energie schwindet und wie auch das Essen verweigert. Und sie sagt, mein Mann lag einfach da und ich konnte nur zusehen. Luca bekommt Antibiotika in dem Krankenhaus, er inhaliert und nach Bedarf bekommt er Sauerstoff. Die Tage vergehen und Luca wird schwächer. Er verweigert teilweise die Blutentnahmen, ist fiebrig und unruhig. Carolina spürt die wachsende Dringlichkeit in dieser Situation. Ihr Mann braucht eine Versorgung, die das Krankenhaus hier vor Ort in Kroatien nicht leisten kann. Schließlich fällt die Entscheidung, ihn zurück nach Deutschland zu transportieren. Für eine intensivere Überwachung, für bessere medizinische Ressourcen, die verspricht sich Carolina auf jeden Fall, und natürlich für eine Chance, die Infektion unter Kontrolle zu bekommen. Für Carolina ist das keine leichte Entscheidung. Sie sagt, ich hatte Angst, dass wir ihn noch mehr belasten würden, aber ich wusste, dass wir ihn nach Hause bringen müssen. Sie organisiert den Transport über den ADAC und informiert das deutsche Krankenhaus über den Zustand ihres Mannes. Dann organisiert sie ihre eigene Rückreise. Der Tag des Rücktransportes kommt. Im Rettungswagen soll Luca nach Deutschland gebracht werden. Zwei Sanitäter, ein Arzt, sie wirken professionell, aber distanziert, also so beschreibt es Carolina. Sie versucht noch einmal, den Zustand ihres Mannes zu erklären, doch sie hat das Gefühl, dass man ihr gar nicht richtig zuhört. Und an dieser Stelle sollten wir jetzt auch mal ein wichtiges Detail nennen, Peter, denn Carolina ist Krankenschwester.
Genau, sie arbeitet auf einer Intensivstation in Deutschland und das macht ihre Beobachtungen und Beschreibungen natürlich sehr glaubhaft. Die Frau kennt sich einfach aus.
Ja, und während der Vorbereitungen für den Rücktransport, also noch am kroatischen Krankenhaus, wird bei Luca die Sauerstoffsättigung gemessen und die liegt gerade mal bei 85%. Das kann auch Carola sehen auf den technischen Geräten. Und ja, 85%, das ist ein Wert, der liegt deutlich unter dem Normalbereich.
Ja, eine Sauerstoffsättigung von 85% gilt auch für einen gesunden Menschen als kritisch. Kurz zur Einordnung, bei 95 bis 100% liegen wir ohne weiteres im Normalbereich. 90 bis 94% gelten als leicht erniedrigt. Unter kritisch ist jeder Wert unter 90% einzustufen. Bei 85%, wie jetzt bei Luca gemessen, bekommen Gehirn und andere Organe nicht genug Sauerstoff. Und bleibt der Wert über längere Zeit so niedrig, kann das zu Organschäden oder Bewusstlosigkeit führen. Bei Luca ist die Situation zusätzlich kritisch, weil er, wie wir gehört haben, COPD hat. Sein Körper kann Sauerstoff schlechter aufnehmen und Kohlendioxid schlechter abgeben. Und Werte, die bei einem Gesunden schon problematisch sind, wirken sich bei ihm als Kranken, Vorerkrankten noch stärker aus.
Ja, und zu diesem Zeitpunkt bekommt Luca noch keinen kontinuierlichen Sauerstoff, sondern nur nach Bedarf und sein Inhalationsspray. Und ja, jetzt hat der Mann ja auch noch eine mehrstündige Fahrt vor sich.
Ja, sogar 12 Stunden liegen vor ihm und so ein langer Transport ist selbst für gesunde Menschen mitunter schon sehr belastend. Wir denken mal an mögliche Thrombosen, ne, wenn man sich nicht ausreichend bewegen kann. Bei Luca, der fiebrig, geschwächt und mit COPD sowie kürzlich überstandener Infektion unterwegs ist, ist das Risiko dazu noch deutlich höher. Kontinuierliche Überwachung, Sauerstoffgabe und Flüssigkeitszufuhr wären entscheidend, um Komplikationen zu vermeiden.
Also Luca selbst erinnert sich nur noch an Bruchstücke dieses Krankentransportes, das Eintreffen des Krankenwagens an der Klinik in Kroatien, dann an die schemenhaften Gestalten, ja, sage ich jetzt mal, an Bord des Rettungswagens. Er kann sich an einen kurzen Stopp erinnern, draußen, bei dem er eine Urinflasche benutzt. So, und alles andere verschwimmt. Die Stunden vergehen für ihn wie im Nebel. Carolina erzählt, dass er unterwegs nur minimal Flüssigkeit zu sich genommen hat und dass sie sich Sorgen gemacht hat, dass seine Vitalzeichen während der Fahrt nicht kontinuierlich überwacht wurden. Also man muss sagen, Carolina war jetzt nicht mit an Bord des Rettungswagens. Die hat sich ja um ihre eigene Rückreise gekümmert. Am späten Abend erreicht der Rettungswagen das angesteuerte Krankenhaus in Süddeutschland. Luca wird jetzt sofort auf die Intensivstation gebracht. Seine Frau Carolina ist schon da, wartet am Krankenhauseingang und ja, sie hat Angst um ihren Mann und als sie ihn sieht, erkennt sie auch sofort, wie schwach er ist, dass er fiebrig ist und dass er auch für sie kaum ansprechbar ist.
Ja, bei Luca liegen mehrere akute Probleme quasi gleichzeitig vor. Er hat eine pneumogene Sepsis. Das ist eine lebensbedrohliche Infektion der Lunge und eine respiratorische Globalinsuffizienz. Seine Lungen sind durch COPD vorgeschädigt, die Atemwege verengt und diese Kombination kann schnell zu einem Organversagen führen.
Auf der Intensivstation wird sofort gehandelt. Luca erhält Sauerstoff, intravenöse Flüssigkeit und auch Medikamente gegen die Infektionen. Sein Zustand wird jetzt jede Sekunde, jede Minute überwacht, aber die Werte sind wirklich erschreckend. Seine Leukozyten sind stark erhöht, das CRP massiv und eine Blutanalyse zeigt, dass die Lunge kaum noch funktioniert. Trotz dieser kritischen Lage überlebt Luca die ersten Tage auf der Intensivstation, aber die Infektion hinterlässt Spuren.
Ja, nach einer so schweren Sepsis entwickeln durchaus viele Patienten eine sogenannte Critical Illness Neuropathie. Jetzt wird es ein bisschen medizinisch übersetzt. Muskelschwäche ist die Folge, Einschränkungen bei der Mobilität, eine reduzierte Ausdauer. All das kann dann über Monate oder gar Jahre bestehen bleiben.
Ja, langsam stabilisiert sich Lukas Zustand. Er kann die Intensivstation verlassen. Aber das normale Leben, das ist jetzt wirklich noch für ihn weit entfernt. Er ist nur noch mit Rollstuhl oder Rollator mobil. Selbst kurze Strecken sind sehr anstrengend für ihn. Die Nierenwerte sind weiter erhöht, was auf eine teilweise dauerhafte Nierenfunktionsstörung hinweist. Die Atemnot bei selbst ganz leichten körperlichen Aktivitäten bleibt bei ihm bestehen. Und Carolina ist natürlich unermüdlich an seiner Seite, sie kümmert sich um ihn. Beide wollen aber wissen, was ist hier schiefgelaufen. Und für beide ist klar, wir müssen der Sache juristisch nachgehen. Das Peter schafft Luca auch noch. Luca hat auch noch miterlebt, wie Klage erhoben wurde, aber dann ist er leider verstorben. Das heißt aber nicht, dass juristisch auch alles beigelegt wurde, sondern dann ging für dich die Arbeit ja eigentlich erst richtig los.
Genau, also zu seinen Lebzeiten ist er noch selbst aktiv geworden und hat uns dann aufgesucht und wir haben im ersten Schritt die ADAC-Versicherung, die ja den Rücktransport quasi organisiert hat, nicht selbst durchgeführt, aber organisiert hat und sich verantwortlich, mitverantwortlich gezeichnet hat. Die haben wir angeschrieben und gebeten, dass wir die Unterlagen einmal bekommen, gerade so das Einsatzprotokoll, Transportprotokoll und so weiter, alles was dann entsteht. Und der ADAC hat sich aber geweigert, uns das rauszugeben, was ganz ungewöhnlich ist. Also wir hatten so in den letzten Jahren kaum mal die Veranlassung, eine sogenannte Herausgabeklage, was Behandlungsunterlagen anbelangt, zu erheben. Das war so früher, vor 10, 15 Jahren, doch so ein-, zweimal im Monat der Fall, dass wir das machen mussten, weil die Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte uns das nicht rausgegeben haben. Aber das ist ganz, ganz selten geworden.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off. That's kachava.com, code FITNESS.
Nur, dass ich das richtig verstehe, was ihr haben wolltet aus diesem Bericht ist eben, was alles an Bord dieses Krankentransporters während dieser 12-Stunden-Fahrt passiert ist, genau. Was dort gemessen wurde, was festgestellt wurde, wie es ihm ging.
Genau, da gibt es ein Einsatzprotokoll und das wollten wir gerne heraushaben. Und das hat der ADAC abgelehnt mit der Begründung, einmal Datenschutz. Auf diesen Protokollen seien Mitarbeiterdaten enthalten und die dürften sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht herausgeben. Das halte ich für schlichtweg Unsinn, weil es gibt immer Daten, wenn man Behandlungsunterlagen anfordert, Mitarbeiterdaten von Mitarbeitern aus dem Krankenhaus, aus der Arztpraxis und so weiter und so fort. Also wenn man da den Datenschutz drüber stülpt, dann dürfte man nie Behandlungsunterlagen bekommen, weil da entsprechende Daten immer enthalten sind.
Ich will jetzt nicht vorgreifen in diesem Fall, aber wird es hier noch eine Rolle spielen, dass wir kroatisches Recht haben und deutsches Recht? Oder sind wir mit dem Transport komplett hier im deutschen Recht? Oder spielt auch noch die Behandlung in dem kroatischen Krankenhaus eine Rolle? Weil dann würde das ja alles wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden.
Das würde deutlich schwieriger werden, aber das spielt keine Rolle. Es kommt nachher noch jemand hinzu, nämlich derjenige, der den Transport selber durchgeführt hat. Aber da sprechen wir jetzt noch zum späteren Zeitpunkt drüber. Vielleicht nochmal der zweite Moment, der den ADAC dazu veranlasst hat, uns die Unterlagen nicht zu geben, ist der, dass sie sagten, es wären keine Behandlungsunterlagen im eigentlichen Sinne, was wir haben wollen. Also ich weiß nicht, wie das definiert ist, was Behandlungsunterlagen sind, aber alles rund um einen Transport ist natürlich auch als Behandlungsunterlage zu werten. Wir haben ja eine Vorschrift im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 630g Absatz 1 Satz 1, das vergessen wir sofort mal wieder, BGB, der erstreckt das Einsichtsrecht auf die vollständige Patientenakte und damit auch auf subjektiv persönlich gefärbte Notizen des Behandelnden. Der Behandelnde kann den Umfang des Akteneinsichtsrechts auch nicht dadurch beschränken, dass er eine doppelte Aktenführung pflegt und seine subjektiven Eindrücke, Einschätzungen und Beurteilungen in einem Einsatzprotokoll festhält. Also das versuchen manche, ne? Sagen, so, ich habe da nochmal was subjektiv reingeschrieben, das möchte ich nicht herausgeben. Und hier habt ihr nochmal das verobjektivierte Protokoll, das geht natürlich nicht.
Und das gilt das immer für alle Behandlungsunterlagen?
Nee, das gilt nicht für alle Behandlungsunterlagen. Also es gibt Ausnahmen im Bereich der Psychiatrie, auch bei Psychologen. Da gibt es oder kann es Einschränkungen geben, was die herauszugeben haben. Also die müssen nicht so uneingeschränkt wie alle anderen Mediziner die Unterlagen herausgeben. Also da kann es sein, dass die mitunter auch was zurückbehalten dürfen und das den Patientinnen und Patienten nicht herausgeben müssen. Das ist ein schwieriges Feld, so in der Psychiatrie oder in der Psychologie. Da gibt es doch schon das ein oder andere Urteil, was besagt, ja, das musste nicht herausgegeben werden, weil das zu subjektiv gefärbt war oder das waren halt sehr, sehr persönliche Anmerkungen des jeweils Beratenden und das muss dann nicht herausgegeben werden. Auch wenn Erben Behandlungsunterlagen anfordern, auch da gibt es Einschränkungen. Also da gibt es eine unheimlich große Kasuistik oder umfangreiche Kasuistik, also von Einzelfallentscheidungen, was herauszugeben ist. Aber das sind so spezielle Bereiche. In allen anderen Bereichen ist alles komplett herauszugeben. Aber der ADAC hat es nach wie vor nicht gemacht. Wir haben aber dann darauf verzichtet, das herauszuklagen. Wir wollten dann auch keine Zeit mehr verlieren, weil Luca ging es auch nicht so gut. Und darum wollten wir direkt ins Klageverfahren, was den Schadensersatz anbelangt. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann geklagt. Und
aber aufgrund welcher Informationen? Also ihr wusstet jetzt von 12 Stunden vom Transport eigentlich nichts.
Doch, wir wussten eine ganze Menge, weil er konnte uns ja was berichten. Seine Frau hat ja auch dann zumindest am Rande einiges mitbekommen. Wir hatten ja einige Werte, ne? Wir haben über die Sauerstoffsättigung gesprochen, die doch deutlich zu niedrig war. Ja, es war so ein bisschen ein Stück weit ins Blaue hinein, ja, kann man schon sagen.
Ja, weil er war ja auch, er sagt, er hätte die ganze Fahrt im Nebel, ne, verfolgt, er hat ja auch so viel nicht aussagen können.
Ja, das haben wir manchmal, diese Konstellation, und dann wollen wir den Nebel lichten dadurch, dass wir Zeugen benennen, um dann den Sachverhalt aufzuklären, auch wenn wir mitunter mal nicht wissen, was diese Zeugen aussagen. Die Gegenseite wirft uns dann immer den sogenannten Ausforschungsbeweis vor, den darf man nicht erbringen. Also dass, wenn man so gar nichts weiß und dann sagt, komm, wir machen mal ins Blaue hinein, benennen wir irgendwelche Zeugen und in der Hoffnung, die sagen aus, was wir hören wollen. Aber das haben wir anders bewertet und die Zeugen wurden auch gehört, eine ganz große Anzahl von Zeugen. Und dadurch hat sich der Sachverhalt so ein Stück weit geklärt. Und
welche Zeugen waren das denn? Also waren das jetzt auch Leute aus dem Rettungswagen?
Genau, aus dem Rettungswagen. Die wurden vernommen. Das waren ja dann quasi auch Zeugen der Gegenseite. Das ist immer die große Gefahr, wenn man die benennt, dass die dann nicht im eigenen Interesse, also im Interesse des Mandanten aussagen. Aber das Risiko muss man mitunter eingehen. Aber so hat sich ein Bild dargestellt und der Nebel hat sich gelichtet. Und es kam wirklich dann dazu, auch obwohl die Gegenseite das verhindern wollte, dass ein Sachverständiger beauftragt worden ist, aufgrund der Erkenntnisse zum Sachverhalt, die man da gewonnen hat durch diese Zeugenvernehmung, dass der beauftragt worden ist und dann auch ein Gutachten erstellt hat. dann lag das Gutachten vor und dann gab es aber die traurige Besonderheit, dass Luca verstorben ist. Mhm. Es hat sich nachher nicht ergeben, dass das darauf beruht, dass er da fehlerhaft transportiert worden ist, sondern COPD ist leider eine Erkrankung, die mitunter dann auch nach vielen Jahren zum Tod führt. Ist ein qualvoller Tod. Aber wir haben ja schon gelernt, Erben können den Prozess weiterführen und das haben die Erben, also seine Ehefrau und es gab ein gemeinsames Kind dann auch getan.
Also viele Widrigkeiten, die Erben führen den Prozess jetzt weiter und unsere ganze Hörerschaft und auch ich, wir fragen uns natürlich jetzt, wo hat es da wirklich einen Fehler gegeben?
Ja, es gab sogar mehrere konkrete Fehler. Also der Sachverständige hat ein sehr, sehr umfangreichendes Gutachten erstellt und er beschreibt in diesem, dass es keine exakte und nachvollziehbare Erhebung des Gesundheitszustandes von Luca gegeben hat. Und das beschreibt er als grob fehlerhaft. Und aufgrund der im Transportprotokoll erhobenen Befunde könne nicht abgeleitet werden, dass der Verstorbene ohne relevante Gefährdung nach Hause transportiert hätte werden können. Also, ihr hört richtig, Transportprotokoll. Ja, das Gericht hat dem ADAC aufgegeben, das herauszugeben, hat sich unserer Rechtsauffassung angeschlossen und dann hat das dann auch vorgelegen. Und das war vielleicht nicht im Sinne des ADAC, weil das Protokoll eher zu Ungunsten des ADAC war und zugunsten von Luca. Und ja, mitunter hat es schon seinen Grund, warum Unterlagen nicht herausgegeben werden. Und hier sagt der Sachverständige weiter, der maßgebliche Arzt, der auch als Zeuge vernommen worden ist, den hatten wir nicht verklagt, der war dann Zeuge, hätte zu Beginn des Transportes Untersuchungen durchführen und veranlassen müssen, wenn entsprechende Befunde nicht durch das kroatische Krankenhaus erhoben worden sind. Und das war nicht so, und aber er hat es auch nicht gemacht und hat das nicht für erforderlich gehalten. Und das ist auch ein grob fahrlässiges Informationsdefizit, was da herbeigeführt worden ist. Das ist auch fehlerhaft und, wie er beschreibt, ein schwerwiegender Fehler. Und laut Gutachter liegt die Vermutung nahe, dass Luca zu wenig Sauerstoff erhielt. Die massive Erhöhung des CO2-Werts im Blut könnte daher rühren, dass der Kläger die Unterversorgung mit dem Sauerstoff durch eine dauerhaft erhöhte Atemarbeit kompensiert hat. Und das hat dann zu einer Art muskulären Erschöpfung geführt. Auch lag bereits eine Lungenentzündung am Morgen des Transportes vor und aus Ex-ante-Sicht, das ist ja die maßgebliche Sichtweise, nicht Ex-Post, hätte zwingend in Erwägung gezogen werden müssen, dass das schon eingetreten ist. Und er sagt weiter, es scheint auch so, dass er zu wenig Flüssigkeit erhalten hat, denn die erste Toilettenpause ist erst nach vielen, vielen Stunden notiert worden. Also da erlaubt sich der Rückschluss darauf, dass man dann zu wenig Flüssigkeit bekommen hat, weil sonst hätte er vorher auf Toilette gehen müssen, ne? Und das, sagt er, ist auch nicht richtig gewesen. Und insgesamt sei der Transport völlig mangelhaft gewesen. Also er sagt, wenn die alles richtig gemacht hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Da hat der ADAC gesagt, Moment mal, dann hat ja das Transportunternehmen, das den Transport in unserem Auftrage durchgeführt hat, ja auch was falsch gemacht. Die hatten ja auch den Arzt eingesetzt, der mitgeführt. Darum haben die denen den Streit verkündet. Also haben die quasi mit einbezogen in den Rechtsstreit. Dass die nicht später, wenn das abgeschlossen ist, sagen können, wir rollen nochmal alles auf, wir bestreiten, dass wir da Fehler gemacht haben. So hatten die Möglichkeit, sich in dem Prozess, wo sie eigentlich nicht Beteiligte zunächst waren, auch zu äußern und müssen dann aber, wenn eine Entscheidung ergeht, das gegen sich oder diese gegen sich gelten lassen, diese Entscheidung. Das ist die Streitverkündung. Und das hätte ich anstelle des ADAC auch gemacht. Das war schon der richtige Schritt, dass das geklärt wird. Eindeutiges Gutachten, neuer Streitverkündeter ist hinzugekommen und darum hat das Landgericht, die haben einen Vorschlag gemacht von ca. 80.000 Euro und das auch begründet, wie sie auf die Summe kommen. Wunderbar. Die Erben von Luca haben das dann auch genommen und die Gegenseite hat es abgelehnt. Hat gesagt, nee, wir brauchen noch weitere Unterlagen aus anderen Krankenhäusern, weil Luca doch so vorerkrankt war, dass der Schadensersatzanspruch, was das Immaterielle anbelangt, aber auch was das Materielle anbelangt, einfach nicht so hoch ist wie vom Gericht vorgesehen. weil die Vorerkrankung ist einfach nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Unterlagen wurden dann eingeholt, das hat dann wieder Monate gedauert und dann kam ein weiterer Vergleichsvorschlag, ähnlich umfangreich und wirklich gut begründet wie der erste. Und es gab ein paar Abstriche, weil sich noch herausgestellt hat, er hatte noch eine weitere Erkrankung und so weiter und so fort. Hat sich aber dann marginal reduziert auf 73.000 Euro. Das haben die Erben dann natürlich auch wieder angenommen und diesmal auch die Gegenseite. Und so konnten wir das Verfahren mit einer Vergleichszahlung von 73.000 Euro zu Ende bringen.
Ja, Luca und seine Frau Carolina hätten sich definitiv einen anderen Ausgang gewünscht, einen anderen Rücktransport und mit Sicherheit auch einen schöneren Urlaub. Aber so hat das Schicksal hier halt mitgespielt und wie wir gemerkt haben, laut Gerichtsbeschluss nicht nur das Schicksal. Das war unser Fall für heute. Lassen wir alle erstmal ein bisschen sacken und hören uns aber nächste Woche wieder. Dann haben wir nämlich einen neuen Fall für euch. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Und vielleicht sehen wir uns auch, zwar nicht nächste Woche, aber im März, nochmal der kurze Hinweis auf unsere beiden Tourtermine. Am 15. März sind wir in Leipzig zu Gast und am 29. März in Reda-Wiedenbrück, das ist in der Nähe von Gütersloh und Bielefeld. Also wer noch keine Karte gekauft hat,
der muss jetzt.
So hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber wir würden uns zumindest freuen, wenn viele kommen, weil dann entscheidet sich nämlich, ob wir die Tour weiterführen können. Dann auch mal in den Süden, Norden, Osten sind wir ja im Westen auch, also in den Süden und Norden oder nach Mitteldeutschland kommen können. Also wir freuen uns, wenn ihr zahlreich erscheint und uns da auch unterstützt und vielleicht mal live auf der Bühne erleben wollt.
Ja, wir wollen euch auf jeden Fall gerne mal kennenlernen und sehen und wenn ihr uns auch sehen möchtet, dann kommt gerne zu diesen beiden Terminen. Ansonsten hören wir uns hier im Podcast. Tanina und Peter sind für heute raus. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off. That's kachava.com, code FITNESS.